Man nennt es einen Kuhhandel. Es ist buchhalterisch interessant. Und wie ist es moralisch?
Ja, es ist ein spektakulärer Deal, der hier im Bundeshaus zimmert. Die Reaktionen sind heftig. Ich zitiere einen Titel aus der NZZ. Die Allianz der Zyniker und Heuchler, dieser Milliardenkuhhandel ist perfide.
15 Milliarden Franken wollen Mitte und SP zusammen an der Schuldenbremse vorbei buxieren. Das Geld ist für die Armee und für den Wiederaufbau der Ukraine. Wie ist es zu diesem Deal gekommen? Hat er Chancen im bürgerlichen Parlament, im bürgerlichen Bundesrat? Und ist es eigentlich viel Geld, 5 Milliarden für die Ukraine? Das alles finden wir nicht raus in der neuen Folge vom Politbüro. Heute bei Raffaele Birrer in Zürich und Markus Häfliger in Bern. Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Ich würde für einmal gerne nicht modetechnisch anfangen, sondern ganz landwirtschaftlich. Könnt ihr mir erklären, was das ist, ein Kuhhandel?
Also zuerst muss ich im Fall immer ein bisschen an das Kartenspiel denken, das es ja da gegeben hat von Ravensburger. Das haben da vielleicht früher auch gespielt. Ja, also was ist ein Kuhhandel? Das im klassischen Sinn hat er ja so ein bisschen einen zweideutigen Ruf, weil es eben nur vermeintlich gleich lange Spiesse gibt zwischen Käufer und Verkäufer. Der Verkäufer kann ja den Wert von einer Kuh oder von einem Ross zum Beispiel besser darstellen, als er effektiv ist. Also zum Beispiel kann man es jünger machen oder leistungsfähiger, was die Konstitution betrifft. Der Käufer ist so ein bisschen am kürzeren Hebel, weil er einfach weniger Infos hat. Und darum haftet dem Begriff halt eben auch so ein bisschen etwas Negatives an, dass es ein Handel ist, der stark auf den eigenen Vorteil bedacht ist.
Der Begriff kommt schon aus dem, so dem bürgerlichen, aus dem bürgerlichen Viehhandel raus, aber heute wird er vor allem in der Politik eingesetzt und es ist eigentlich immer, es ist ein negativer Begriff und es ist so ein bisschen ein übles Tauschgeschäft, eben so ein fadenscheiniges Tauschgeschäft oder ein Deal, oder, wo so irgendwie so noch knapp legal ist, aber nicht ganz sauber ist, so ungefähr. Und es ist interessant, offenbar in dieser Art und Weise, das habe ich bei der Recherche herausgefunden, wird schon seit etwa am 19. Jahrhundert wird für das eingesetzt, in deutscher Sprache.
Also politisch oder Freihandel?
Nein, eben so als, ja, spezifisch eben auf Politik gemünzt, oder okay. Der Kuhhandel, das gibt es auch in Deutschland und so, das ist nicht etwas, wo wird einfach verwendet, als eben vor allem auf politische Deals.
Aber gleichzeitig gibt es politikwissenschaftlich doch auch so ein bisschen wohlwollendere Auslegungen von diesem Begriff. Wenn man sagt, es geht um kluges Verhandeln oder gegenseitige Zugeständnisse, um einen Deal zu erzielen. Und da sind wir vielleicht schon im Kern vom Thema, über das wir reden wollen, ob das jetzt positiv oder negativ zu verstehen ist.
Bevor wir über den Kern reden, Raffaela, das heisst, wenn ein Bauer ein Ross verkauft, ist es auch ein Kuhhandel?
Die wichtigen Fragen zuerst, gell?
Okay, gut. Also kommen wir über Politik. Also ganz allgemein gesprochen, wenn reden wir über Kuhhandel in der Politik, was muss wie erfüllt sein?
Ich glaube, man kann es so definieren, wenn zwei Themen zusammengebracht werden, die nicht jetzt ganz direkt miteinander zu tun haben, wo man eine Vorlage baut mit zwei verschiedenen Themen, um so eine Mehrheit anzubringen, dass dann quasi ein Teil von den Leuten, die für die Vorlage stimmt, ist wegen dem Thema A dafür und die andere ist wegen dem Thema B dafür und zusammen gibt es dann eine knappe Mehrheit. So ungefähr. Wo die einzelnen Teile eben nicht mehrheitsfähig wären.
Aber man kann sagen, es gibt vielleicht auch noch so ein bisschen niederschwelligere Kuhhändel in der Politik. Also Politik besteht ja im Wesentlichen daraus, dass man verhandelt und versucht, Kompromisse zu schmieden zwischen den unterschiedlichen Lagern. Und manchmal wird sogar über Jahre hinweg gefeilscht innerhalb von spezifischen Vorlagen und so um Details gerungen. Und was schon häufig vorkommt und überhaupt nicht irgendwie negativ zu bewerten ist, sondern was wirklich der Kern der Politik im Bundeshaus ist, dass hinter den Kulissen Absprachen stattfinden. Also das ist jetzt nicht so das, was Markus gesagt hat, hier mit den sachfremden Geschäften und so, sondern also dass man die miteinander verknüpft, sondern dass man irgendwie sagt, also dass das Lager A sagt, hey, wir unterstützen euch in diesem Geschäft, das ist euch ja besonders wichtig, also das zum Lager B sagt. Und dafür müsst ihr uns dann im anderen Geschäft unterstützen. Also so Absprachen, das ist Usus, das findet andauernd statt. Und dann schon eben, was du jetzt gesagt hast, Markus, spektakulärer wird es dann, wenn die sachfremden Bereiche miteinander verknüpft werden. Und eins von diesen spektakulären Beispielen ist 2019 gewesen, das letzte Mal, die sogenannte STAF-Vorlage. Das ist eine Unternehmenssteuerreform mit der AHV-Finanzierung verknüpft worden. Da haben die Linken dann eben wegen dem Geld, das ist um 2 Milliarden gegangen, wegen diesen 2 Milliarden für die AHV mitgemacht. Und die bürgerliche Seite wegen der Unternehmenssteuerreform. Und so hat man dann auch an der Urne eine Mehrheit erzielt. Allerdings hat sich dort dann in der Nachabstimmungsbefragung gezeigt, dass das Stimmvolk das eigentlich schon nicht gutiert hat. Also das häufigste Argument, warum man dagegen gestimmt hat, gesehen ist, dass man das für undemokratisch hält, dass da so zwei sachfremde Geschäfte miteinander verknüpft werden und man durch das eigentlich nicht eine unverfälschte Stimmabgabe kann machen. Also, dass man nicht einfach nur mehr sagen kann, was halte ich von dieser AHV-Finanzierung, was halte ich von der Unternehmenssteuerreform. Es gibt das eine nur mit dem anderen.
Aber gerade die STAF-Vorlage ist ein super Beispiel, warum man das überhaupt macht. Weil hier hat es ja auch Vorgeschichte gegeben. Es ist die Unternehmenssteuerreform 3 an der Urne gescheitert. Die ist von links bekämpft worden und es ist die sogenannte Altersvorsorge 2020, die Grossvorlage von Alain Berset an der Urne gescheitert, die ist von rechts bekämpft worden. Dann hat man so einen Scherbenhaufen gehabt in zwei wichtigen Dossiers und dann hat es im Parlament eben dann den Deal gegeben, die Bürgerlichen haben unbedingt die Unternehmenssteuerreform durchbringen. Die Linke hat unbedingt mehr Geld für die AHV wollen. Und dann hat man den Deal gemacht. Und zusammen haben dann doch immerhin 66% der Bevölkerung Ja gesagt. Einige mit knirschenden Zähnen, weil die einen haben gesagt, ja, eigentlich möchte ich die AHV nicht, aber ich muss jetzt gleich Ja stimmen und umgekehrt. Und ja, das zeigt, finde ich, wie die beiden Seiten von dieser Medaille, es mag unschön sein, weil eben die Bevölkerung kann gar nicht mehr eine differenzierte Stimmabgabe machen. Umgekehrt ist das hier wie ein Weg gewesen, einen Durchbruch zu finden in zwei Dossiers, wo jedes für sich einfach eine Art blockiert gewesen sind, total.
Um jetzt das politische Bullshit-Bingo auf 100 voll zu bekommen, ist es so, dass bei Kuhhändlern häufig auch unheilige Allianzen spielen?
Die Unheilige Allianz ist natürlich ein grosser Freund von unserer Sendung, muss man sagen, oder? Weil immer dann wird es ja so ein bisschen juicy, oder? Wenn es unheilige Allianzen gibt.
Aber das gleich schon erklärt. Das ist eigentlich schon etwas Ähnliches, oder? Wenn zwei unterschiedliche Parteien oder wo unterschiedliche Sachen wollen, plötzlich für etwas sind, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen, oder? So ein bisschen, kurz zusammengefasst.
Ja.
Ja, so würde ich es zusammenfassen. Ja. Ja.
Und ein Punkt für den Moderator.
Auch nicht nur aus unterschiedlichen Gründen, sondern sie wollen auch ein unterschiedliches Teil vom Gesamtpaket, oder?
Gut, jetzt gehen wir in den echten Kern, warum wir überhaupt heute über das Thema reden. Es gibt eben einen Kuhhandel, einen recht grossen, der momentan in Bern diskutiert wird. Wer kann mir schnell die Eckpunkte geben von dem?
Also was man kann sagen, wer da miteinander paktiert, wer da miteinander handelt, ist Mitte einerseits und die SP und die Grünen andererseits, also Mitte-Links-Mehrheit. Und ganz kurz zusammengefasst geht es darum, dass in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat einen spektakulären Entscheid gegeben hat. Und zwar sollen insgesamt 15 Milliarden Franken in die Armeeaufrüstung einerseits und in Ukraine-Wiederaufbau andererseits fliessen. Und 10 Milliarden sind für die Armee vorgesehen in diesem Paket und 5 für die Ukraine. Und für das soll es ein neues Gesetz geben und dort wird ein zeitlich begrenzter Fonds geschaffen und der soll eben als außerordentliche Ausgabe verbucht werden. Und das ist wichtig, dass mit dieser außerordentlichen Ausgabe, weil auf dem Weg dann kann eben die Schuldenbremse umgangen werden.
Das Lieblingsthema von Markus.
Genau, ich wollte kurz an dieser Stelle darauf hinweisen, es gibt ja sehr ein gutes Politbüro, das nicht zu diesem Thema gemacht hat, ein ganzes Politbüro zum Thema Schuldenbremse. Das ist der Verfassungsartikel, wo es darum geht, dass der Bund seine Ausgaben und seine Einnahmen auf Dauer im Gleichgewicht halten muss.
Und wir haben ja vorher gesagt, bei dem Staff hat es zwei gescheiterte Volksabstimmungen gegeben, die dann eben zu dem Kuhhandel geführt haben. Jetzt im vorliegenden Fall sind es auch zwei Probleme, die zu dem Kuhhandel führen. Also es gibt wie die Bürgerlichen oder grosse Teile der Bürgerlichen würden gern schnell sehr viel mehr Geld in die Armee investieren. Und sie stossen da an die Schuldenbremse das nicht ermöglicht, ausser man würde die gleichen Beträge anders einsparen. Und das ist nicht so einfach, weil man ja für jede Einsparung auch wieder Mehrheiten finden muss. Also das ist das Leiden, sage ich jetzt, von der grossen Teil der bürgerlichen Parteien. Und umgekehrt gibt es ein Leiden bei der politischen Linken, weil im Moment ist eine Art wie die meisten in Bern wissen, hey, die Schweiz als Reichsland wird sich mittelfristig müssen am Wiederaufbau von der Ukraine beteiligen. Der Bundesrat hat vor ein paar Wochen gesagt, wenn er das machen will, ihm schwebt ein Betrag von 5 Milliarden Franken vor, wo sich etwa für über 10 Jahre verteilen würde, wo man würde über 10 Jahre auf die Seite tun, um dann an dem Moment X, wo der Wiederaufbau Realität wird, dass man dann das Geld hat und kann in der Ukraine investieren. Und im Moment sieht eben der Bundesrat auch wegen dieser Schuldenbremse vor, dass man den Betrag, der eben in die Ukraine würde gehen, zu sehr grossen Teilen würde bei der normalen Entwicklungshilfe, also das Geld, das wir vielleicht auf Afrika oder auf irgendwie auf Bangladesch sonst würden schicken, dass man das dort einsparen sollte. Und die Linken vor allem leiden an dem und sagen, das geht doch nicht, dass man bei den noch Ärmeren spart, um der Ukraine zu helfen. Und die Bürgerlichen leiden daran, dass man zu wenig schnell genug Geld kann für die Armee locker machen. Und darum ist jetzt das wieder Trick, dass man sagt, okay, wir machen das Päckchen, das gibt eine Mehrheit von Teilen der Bürgerlichen und der Linken oder Teile der Linken, mögliche Mehrheit im Parlament. Die Linken haben ihre Ukraine-Hilfe, die Rechten haben ihre Armeeaufrüstung. Und das ist letztlich die Idee, die hinter dem Deal steht.
Und ich habe vorher gesagt, es ist ein spektakulärer Deal. Warum spektakulär? Aus drei Gründen. Erstens ist es eine sehr hohe Summe, 15 Milliarden. Und diese sehr hohe Summe soll an der Schuldenbremse vorbeigeschliessen werden. Das haben wir vorher schon ein bisschen ausgeführt. Und dann zweitens, was wir auch gesagt haben, eben, da werden zwei wirklich sachfremde Geschäfte miteinander verknüpft. Also man kann sagen, also die Logik könnte vielleicht sein, es geht um Krieg und Sicherheit im weiteren Sinn. Aber die haben inhaltlich sonst nichts miteinander zu tun. Weil die Schweizer Armee und die Folgen des Krieges in der Ukraine selber nicht zusammenhängen. Und dann drittens, das hat der Markus jetzt gesagt, sind es sowohl für die Mitte als auch für links happige Zugeständnisse, die sie machen müssen, sachpolitisch.
Etwas, was ich nicht begreife. Hat es nicht so oder so mehr Geld gegeben für die Armee?
Ja, das ist eben nicht so klar. Was einigermaßen unbestritten ist, und für das gibt es eine klare bürgerliche Mehrheit, dass das Armeebudget mittelfristig soll auf 1% vom BIP erhöht werden, vom Bruttoinlandprodukt. Und das ist nicht ganz, glaube ich, aber fast eine Verdopplung von der Armeeausgaben gegenüber vor dem Kriegsausbruch. Der grosse Streitpunkt aber ist, wie schnell das soll passieren. Ursprünglich hat es eine Mehrheit im Parlament, wo man gesagt hat, bis 2030 soll das passieren. Dann hat es in der Budgetdebatte im letzten Dezember eine knappe Mehrheit gegeben, auch unter dem Druck von der Finanzministerin, die das Zieldatum um 5 Jahre rausgeschoben hat, auf 2035. Jetzt kann man sagen, ja, 2030 oder 2035, what makes the difference? Es ist eine riesige Differenz. Da reden wir von Milliardensummen zum Teil pro Jahr, wo das einen Unterschied macht. Und die sagen eben, die Leute wie der Thierry Burkhardt, Werner Salzmann und so weiter, die sagen, wir müssen schneller kriegsbereit werden mit unserer Armee, die wollen das jetzt vorziehen. Und das Problem ist, im letzten Dezember hat es, wie gesagt, im Parlament eben keine Mehrheit gegeben für den schnelleren Rhythmus, weil einfach doch wesentliche Teile vom Parlament gemerkt haben, wenn wir das schneller machen, dann müssen wir wirklich an anderen Orten wirklich brutal viel Geld sparen. Und zwar so viel, dass es vielleicht politisch gar nicht möglich ist. Und jetzt gibt es den neuen Anlauf, die jetzt den Deal gemacht haben, die wollen jetzt das wieder ermöglichen, dass das schon bis 2030, also das Turbotempo, soll möglich werden. Spannender an dem ist, die gleiche Kommission, die den Deal beschlossen hat, hat gleichzeitig beschlossen, dass man eben die Armeeaufrüstung mit Turbotempo bis 2030 soll ersetzen. Aber Teile, Bürgerliche, die für das gestimmt haben, sind zum Teil nicht für den Deal. Also es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, wir müssen bis 2030 die Armeeaufrüstung ankriegen, wenn der Deal aber nicht, aus verschiedenen Gründen, weil sie finden, das ist verfassungswidrig und so. Und die würden dann finden, ja, wir müssen es halt nehmen, anders einsparen. Und was jetzt am Schluss mehrheitsfähig ist im Parlament? Eine schnelle Aufrüstung mit so einem Kuhhandel, mit einer außerordentlichen Budgetierung oder eine schnellere Ausrüstung ohne den Trick, den Buchhaltungstrick. Was von beidem mehrheitsfähig ist am Schluss im Parlament oder ob beides vielleicht nicht mehrheitsfähig ist, das wird an recht wenigen Stimmen wahrscheinlich sich am Schluss entscheiden. Ziemlich entscheidend wird da die Mitte-Partei sein. Und die Mitte-Partei ist ziemlich gespalten in dieser Lösung. Da gibt es eine Art, ob sie schnell wollen oder langsamer, ob sie außerordentlich wollen oder nicht außerordentlich. Da gibt es, wie die Spaltung geht quer durch die Partei durch und sie ist recht unsicher heute, in welche Richtung die Partei wird gehen, wenn das ganze Projekt nochmal ins Parlament kommt.
Du sprichst einen interessanten Punkt an, Markus. Ausdruck von dieser Spaltung in der Mitte ist, dass sie jetzt schon dreimal eine Kehrtwende gemacht hat, wie sie sich zu diesem Geschäft verhalten. Also das muss man sich wirklich mal vergegenwärtigen. Das ist einigermaßen speziell. Und etwa das Gegenteil von einer konsistenten Positionierung, Klammern zu. Nein, es hat ja 2022 den Entscheid im Parlament gegeben, dass es eben soll bis 2030 auf 1% vom Bruttoinlandprodukt gehen. Und dann ist der Bundesrat gekommen und hat gefunden, hey, unsere Bundesfinanzen sind so klamm, das können wir uns niemals leisten. Dann hat das Parlament, das hat jetzt der Markus erläutert, im Dezember 2023, also jetzt im letzten Dezember, den Entscheid revidiert und ist auf 2035 gegangen. Und das ist gelungen, unter anderem dank Mittevertreter, die eben dann umgeschwenkt sind. Sie sind ja auch in einer speziellen Situation, weil ihre Bundesrätin ja die Verteidigungsministerin ist, Viola Amherd. Und jetzt mit dem Deal ist es noch eine andere Haltung. Also jetzt geht es wieder Richtung 2030. Aber eben, das sind einzelne Exponenten, also vor allem Exponentinnen von der Mitte, die diesen Deal ausgehandelt haben. Und ich halte das schon allein in dieser Fraktion nicht unbedingt für mehrheitsfähig, was da entschieden worden ist.
Ich möchte jetzt zu einer Ehrenrettung für die Mitte-Partei ansetzen. Es ist in dieser Frage für Politiker ganz rechts und für Politikerinnen ganz links recht einfach. Oder die SVP sagt einfach, mehr Geld für die Armee, irgendwo sparen, natürlich dann nicht bei ihren Lieblingsdossier wie Landwirtschaft, überall sonst, ob das realistisch ist oder nicht, das bleibe dahingestellt. Links wiederum sagen die einfach, ja, Ukraine-Krieg hin oder her, wir brauchen gar nicht so viel Geld für die Armee. Wenn man jetzt in der Mitte positioniert ist, als vielleicht bürgerliche Politikerin, die sagt, es ist wirklich im Moment in Europa etwas passiert, wir müssen mehr machen. Und dann, solche Leute, die stossen dann an die finanzpolitischen Realitäten. Und das Faktum ist, dass wir in diesem Dossier einfach eine krasse Spannung haben zwischen Finanzpolitik und Sicherheitspolitik. Und wenn jemand wirklich über die Überzeugung ist, wir müssen schnell unsere Armee kriegsbereit machen, letztlich, dann hat der im Moment wirklich ein Problem, weil das finanzpolitisch einfach fast nicht möglich ist, sage ich. Oder? Ich glaube, gerade viele von diesen rechten Politikern, die sagen, ja, schon schnell kriegsbereit machen, aber ja, nicht die Schuldenbremse verletzen, ich glaube, das ist zum Teil auch schon fast eine unrealistische Politik. Und darum kann man jetzt denen, die den Deal geschnürt haben in der Mitte, schon vorwerfen, es sei nicht ganz sauber und so weiter. Und sie haben ja nicht einmal die eigene Partei hinter sich. Aber aus ihrer Sicht ist es ein Versuch, Finanzpolitik und Sicherheitspolitik irgendwo unter rein Hut zu bringen.
Du sagst jetzt, Markus, dass die damit besonders schwer haben, weil sie nicht so klare Positionen sind wie rechts und links. Kann ja ein Vorteil sein, dass wir jeden Tag sich etwas Neues überlegen können, oder wie man zu etwas steht. Wir kommen zur inhaltlichen Wertung von diesem Deal. Es war recht interessant, wenn man es über die Zeitung gelesen hat nachher. Oder? Es gibt gewisse, die gefunden haben, dass der Durchbruch, das ist ein Coup, das war das Wort. Und dann hat es andere gegeben, es hat einen ganz feurigen Kommentar in der NZ zum Beispiel gegeben von Fabian Schäfer, der gefunden hat, das geht wirklich nicht, das ist sogar zynisch, heuchlerisch. Wie nehmen denn die diese Bewertung vor?
Also wir sind ja da als analytischer Podcast. Ich würde vielleicht mal die eine Position ein bisschen versuchen weiterzugeben, dann kannst ja du die andere, Raffaela. Eben die sagen, das ist ein Coup, die sagen einfach, der Chefredakteur vom St. Galler Tagblatt, der Stefan Schmid, hat in einem Kommentar geschrieben, das ist jetzt wirklich die Schweizer Zeitenwende. Endlich hat auch die Schweizer Politik begriffen, dass mit dem Ukraine-Krieg in Europa etwas passiert ist. Bis jetzt haben wir klein-klein gemacht, wir haben ein bisschen humanitäre Hilfe gemacht, wir haben monatelang gestritten wegen indirekten Waffenexport und haben am Schluss gleich nicht bewilligt. Wir streiten uns um jedes Millionchen, wo man der Ukraine für humanitäre Minenräume könnte geben und so. Und endlich gibt es ein paar, die irgendwie checken, das ist fundamental und wo eben auch angemessen an die außerordentliche Situation, außerordentliche Massnahmen findet. Das, was andere europäische Staaten wie Deutschland und so weiter schon lange begriffen haben, das ist wie die eine Lesart. Und du darfst jetzt quasi den Fabian Schäfer von der NZZ verteidigen,
Raphael. Ja, ich muss ihn nicht verteidigen. Ich kann einfach meine eigene Beurteilung hier abgeben. Und zwar geht das tatsächlich aber in das rein, was der Fabian Schäfer geschrieben hat. Ihr erinnert euch, nach der Abstimmung zur 13. AHV-Rente habe ich an dieser Stelle im Politbüro gesagt, wir werden in naher Zukunft sehr viel über Finanzpolitik müssen reden, zwungenermassen. Und so ist es, wir sind da und reden wieder über Finanzpolitik. Und das ist für mich schon wirklich ein wichtiger Faktor, um das ein bisschen relativieren, was der Markus jetzt gesagt hat, wie gelungen der GU ist. Und was ich schon finde, so in der Begrifflichkeit, Philipp, du sagst ja, wenn du es als GU labelst, dann vielleicht darum, weil es eben lager- und parteiübergreifend gelungen ist, zwei grosse Geschäfte miteinander zu verknüpfen. Aber das ist jetzt erst in der Kommission. Und ein GU, das klingt für mich auch so irgendwie bewundernd positiv. Und diese Einschätzung, die teile ich nicht. Also, ich finde, es ist kein GU aus dem Grund, weil es erstens, das habe ich vorher schon gesagt, ziemlich sicher nicht mehrheitsfähig ist. Also, ein GU würde sich ja durch das charakterisieren, dass er nachher wirklich auch etwas bewirkt und durchkommt. Und dann zweitens, und gerade so wichtig, wenn nicht aus prinzipiellen Gründen noch wichtiger, da sollen wieder Milliarden ausgegeben werden, 15 Milliarden, die man gar nicht hat. Also, Geld, wo irgendwoher später mal soll kommen und wo wir wie so den nachfolgenden Generationen aufbürden. Und ich finde besonders so von linker Seite, wo man gerade in der Klimapolitik sehr stark damit argumentiert, wir müssen doch schauen, was wir den nachfolgenden Generationen für eine Welt hinterlassen. Ich finde, das klingt jetzt ein bisschen schweizerisch-bünzlihafter, aber es gilt halt auch für die Kasse. Wenn man da so riesige Löcher hinterlassen, dann tut man den nachfolgenden Generationen sicher keinen Gefallen. Im Gegenteil, man schafft Probleme. Und es ist einfach keine nachhaltige Strategie. Es ist auch noch nicht ersichtlich, wie das Geld, wie das irgendwie soll kompensiert werden. Also das Loch wird einfach immer grösser. Und wenn man sich überlegt, wenn das jetzt tatsächlich sollte klappen, dass man da die Schuldenbremse aushebelt für den Deal mit diesen 15 Milliarden. Wenn man sich überlegt, was es sonst noch alles für Begehrlichkeiten gibt im Moment, von unterschiedlichen Lagern, wie viele Milliarden für die unterschiedlichsten Anliegen sollen gesprochen werden, dann wird einem schon Angst und Bang, wenn man sieht, wie schnell die Bereitschaft da ist, um wirklich die Schulden zu machen.
Also ich habe es nicht gelabelt, gell, Raphael? Ich kann nur
wiedergeben, ja,
was für Label rum waren. Was mich interessiert jetzt, das eine ist wie so quasi die politische Wertung, ob das mehrheitsfähig ist oder nicht. Aber was der Schäfer in der NZZ eben auch geschrieben hat, ist, dass es rechtlich gesehen gar nicht geht. Also wir kennen in der Schweiz etwas, gerade bei Abstimmungen, etwas, das heisst die Einheit der Materie. Die darf man nicht verletzen. Man kann nicht gleichzeitig über den Ausbau auf der Autobahn abstimmen und das verknüpfen mit den bilateralen Verträgen. Weiss ich auch nicht was, oder? Ist das in diesem Fall verletzt, darf man überhaupt so zwei Sachen verknüpfen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben?
Also vielleicht auch da. Ich halte die Einheit der Materie nicht irgendwie für Folklore oder so, sondern das ist extrem wichtig, dass das Stimmvolk einen Entscheid treffen kann, also dass es jedes Geschäft einzeln beurteilen kann. Und wenn das jetzt heute einreissen sollte, dass das immer häufiger vorkommt, dass man so sachfremde Geschäfte miteinander verknüpft, dann ist das einfach nicht gegeben.
Aber wir müssen da schon ein bisschen aufpassen. Die Einheit der Materie, das habe ich auch in ein paar Kommentaren gelesen, die Einheit der Materie ist ganz klar ein Verfassungsgrundsatz bei eidgenössischen Volksinitiativen. Dort darf eine Volksinitiative, die das jetzt verlangt, was der Armee-Ukraine-Deal will, das wäre ziemlich sicher nicht zulässig. Da würde die Bundeskanzlei sagen, geht nicht, oder das oder auch das Parlament später, weil die Einheit der Materie verletzt ist. Jetzt bei so einem Gesetz, das aus dem Parlament rauskommt, dort ist es einfach nicht ganz so eindeutig. Es gibt auch dort Verfassungsrechtler, die finden, das geht eigentlich nicht. Ein bisschen mit dem Argument, dass eben später bei einem Referendum auch der Stimmbürger und auch schon der Parlamentarier im Parlament eigentlich nicht mehr so klar kann sagen kann, man kann nicht den einen Teil ablehnen und den anderen annehmen. Also, dass das eben dort dann eigentlich auch die freie Stimmabgabe letztlich beeinträchtigt. Aber das ist schon viel stärker eine Auslegungsfrage. Also im Fall vom Parlament ist es nicht einfach so, dass das illegal per Definition und dass da kein Zweifel dran gibt, dass das illegal wäre. Bei einer Volksinitiative wäre es schon. Und ich finde schon, Raffaella, ich möchte nochmal schnell auf das zurückkommen, was du vorher gesagt hast. Alle Argumente gegen den Deal, den du gebracht hast, ich finde die alle sehr berechtigt. Ich teile die eigentlich auch weitgehend. Und die bürgerlichen Leute wie der Thierry Burkhardt, Raffaella, die würden dir jetzt für das Votum vorher applaudieren. Aber die Leute wie der Thierry Burkhardt und die ganze SVP und auch mit der Finanzpolitik, da habe ich dann einfach die Rückfrage, okay, was ist euer Gegenvorschlag? Weil die gleichen Leute sagen ja zum Teil, wir müssen die Armee viel schneller aufrüsten, aber sie sagen bis heute, niemand sagt, sie sagen zwar, wir wollen die Schuldenbremse nicht aushebeln, okay, fair enough. Dann bleiben noch zwei Varianten. Entweder man erhöht Steuern, um das Geld zu beschaffen, das wollen sie auch nicht. Oder man schnürt ein Sparpaket im gleich grossen Umfang. Und das sagen sie bis heute nicht. Niemand hat bis heute, wo die Aushebelung von der Schuldenbremse nicht will, hat bis heute ein Paket vorgelegt, das gleich grosse Einsparungen bringt, wie das Geld, das sie in die Armee einstützen wollen. Namentlich der Thierry Burkhardt hat es nicht gebracht. Die SVP hat es nicht gebracht. Natürlich sagt die SVP, ja, man muss halt das Sozialwerk bei der Asyl, bei der Entwicklungshilfe sparen, aber sie legen kein Paket vor, das auch nur ansatzweise mehrheitsfähig ist. Und darum verstehe ich die Kritik an dem Deal. Aber die genau gleiche Kritik geht zurück an die Kritiker. Ich halte die Kritik der Kritiker sehr heuchlerisch. Genau die, wo jetzt dieser Allianz mit der Linksallianz Heuchelei vorwirft und Zynismus, sie selber heucheln eben auch, weil niemand einen mehrheitsfähigen Alternativplan hat.
Ja, du hast total recht, Markus. Einen Alternativenplan gibt es tatsächlich nicht, beziehungsweise es gibt einzelne Exponenten, die meinen, sie hätten einen Alternativenplan. Du hast jetzt den Thierry Burkhardt, den FDP-Präsident, genannt. Wenn man ihn fragt, wo er denn sonst, also wenn man es regular würde verbuchen und jetzt nicht außerordentlich, wo er denn sonst würde sparen, dann kommen Antworten wie ja im Asylbereich, bei der internationalen Zusammenarbeit, in der Kulturförderung, da hat er von der Filmförderung, Achtung, 43 Millionen Franken. Oder von der indirekten Presseförderung 50 Millionen Franken.
43 kann man gar nicht glauben, kann man nicht
benein, Panzer kaufen. Genau, ich glaube, da sind wir noch nicht ganz auf diesen 10 bis 15 Milliarden. Das sollen sein.
Sagt es eigentlich auch etwas über die ganz grundsätzliche Polarisierung in unserem Parlament, wenn man das Gefühl hat, solche Ideen sind wie so die letzte Möglichkeit, dass sie überhaupt irgendetwas anbringen?
Ich kann im Fall keine historische Abhandlung jetzt machen, ob es das irgendwie im 19. Jahrhundert nicht auch gegeben hat oder so. Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Vielleicht steigt die Wahrscheinlichkeit schon, dass es in Zukunft so Deals gibt und mehr so Deals gibt. Gerade weil vielleicht Kompromissbereitschaft in einem einzelnen Dossier selber eher abnimmt. Dann steigt die Versuchung, dass man einfach sagt, okay, du nimmst das, ich nehme das, dass beide wirklich ihre maximalen Bedürfnisse können befriedigen, in der Tendenz, dass das Gesamtpaket dann einfach teurer wird, als vielleicht ein Kompromiss geworden wäre. Ich finde es auch nicht unbedingt nur, also gerade zum Beispiel damals, der Steuer-AHV-Deal. Man kann im Einzelfall zum Teil schon Argumente bringen. Da hat man einfach gesagt, es kann nicht sein, dass man nur eine Lösung findet, die den grossen Unternehmen dient. Es braucht eine soziale Abfederung, also nehmen wir noch die AHV drin. Da kann man jetzt sagen, es kann doch nicht sein, dass die einzige Antwort auf den Ukraine-Krieg eine Aufrüstung ist von unserer Armee, eine reine militärische Antwort. Es braucht doch auch eine zivile Antwort auf diese Zeitenwende in Europa. Also machen wir etwas für den Wiederaufbau. Das ist ja das Argument, das jetzt die Pro-Koalition von diesem Deal bringt. Und ich finde, die beiden Deals, ist es nicht so schwarz-weiss, dass das jetzt gar nichts miteinander zu tun hätte. Man kann durchaus argumentativ auch gewisse Zusammenhänge herstellen, finde ich persönlich.
Ich würde im Fall nicht sagen, dass das mit der Polarisierung zugenommen hat. Das ist jetzt einfach mein Eindruck. Es kommt ja in sehr vielen Dossiers, wir haben jetzt von zwei Bereichen geredet, eben die STAF-Vorlage 2019 und jetzt von dem spektakulären Deal. Außerhalb von denen kommt es ja in sehr vielen Dossiers immer wieder zu Kompromissen. Also manchmal braucht es Zusatzrunden, manchmal sogar jahrelang, aber irgendwann steht der Kompromiss. Und häufig, das ist vielleicht auch noch wichtig, sind es ja einzelne Personen, die so einen Kompromiss maßgeblich prägen. Also zum Beispiel beim Solarexpress ist das ja im Ständerat entstanden, die Grünen Masson, der FDPler Noser, der Mittevertreter Rieder, die das zusammen maßgeblich prägt haben. Und ich glaube, es ist eher anstatt Ausdruck von der Polarisierung ein Ausdruck von einem Politstil und finde, es ist darum nicht unbedingt ein Zufall, dass es bei diesem Deal jetzt vor allem Frauen sind, die maßgeblich sind. Also sie haben sich in dem Fall über parteipolitische Dogmen hinweggesetzt, sie sind über ihre eben Parteigrenzen rausgegangen inhaltlich und haben sich sachlich für die Ziele eingesetzt, die sie haben. Also Sicherheit und Frieden, die jetzt im Vordergrund stehen bei diesem Deal. Und eben, ob das inhaltlich Sinn macht, da kann man sich darüber streiten. Aber rein vom Stil her, glaube ich, es ist sehr von einer Kompromissbereitschaft prägt und eben vom Willen, nicht sich irgendwelchen Dogmen zu unterwerfen, die dann auch sehr viele Tabus schaffen, die Lösungen erschweren.
Ich finde schon, dass es finde ich wirklich interessant. Es sind ganz schwergewichtige Frauen, die das zimmert haben. Also Andrea Gmür, Marianne Binder, Sarah Weiss von der SP, Corinna Gredig, GLP, Franziska Rob von der SP. Das sind so ein paar zentrale Namen. Es hat sicher noch mehr gegeben. Und Franziska Roth hat mir zum Beispiel, als ich berichtet habe über den Deal, hat sie mir gesagt, es müssen alle, um überhaupt noch Kompromisse erreichen, müssen halt alle auch mal hinter eine rote Linie zurück oder über eine rote Linie gehen von ihrer eigenen Partei. Sonst gibt es gar keinen Kompromiss mehr. Also sie hat es auch ein bisschen so begründet. Das ist die Solothurner SP-Ständerätin, wo eben jetzt aus ihrer Sicht viel mehr Geld für die Armee müsste geben, als irgendwie ihre Partei sonst je würde geben, zum Beispiel.
Markus, siehst du es eigentlich gleich wieder fehlen, dass der Deal jetzt im Parlament echt chancenlos wird sein?
Das würde ich so heute nicht sagen, dass er chancenlos ist. Aber es wird sicher nicht einfach, weil in der Kommission ist er mit einer Mehrheit von Mitte, SP und dem einzigen Grünen, Matthias Zopfi, ist der Deal durchgegangen. Und SVP, FDP ist geschlossen dagegen in dieser sicherheitspolitischen Kommission. Aber diese Kommission ist natürlich schon nicht einfach repräsentativ für beide Räte. Und schon bei den Grünen gibt es ganz grosse Skepsis an diesem Deal, oder? Die sind stark von ihrer pazifistischen Haltung geprägt. Sie haben zwar schon lange die 5 Milliarden für die Ukraine gefordert, schon selber mit eigenen Vorstössen. Jetzt hätten sie sie in diesem Deal, oder? Aber sie müssen natürlich dem viel Geld für die Armee geben. Dort gibt es grosse Skepsis. Auch bei der Mitte gibt es Leute, die das sofort öffentlich gesagt haben, wie der Peter Hecklin zum Beispiel, dass er dagegen ist gegen den Deal, weil er einfach finanzpolitisch nicht sauber sei. Der Hecklin hat selber sehr eine ehrliche Linie, finde ich. Er sagt, wenn man so viel Geld will für die Armee aufgeben, dann muss man die Steuern erhöhen. Er sagt, anders ist es eine Illusion. Also er ist dort in sich, hat eine konsistente Haltung. Also in der Mitte grosse Widerstände, in der Grünen grosse Widerstände, in der SP kann ich es im Moment weniger einschätzen, ob die das geschlossen wird, unterstützen. Also mit anderen Worten, wenn die drei beteiligten Parteien plus eventuell noch GLP hilft, dann würde es durchgehen in beiden Räumen. Ist es mehrheitsfähig, aber im Moment ist daran zu zweifeln. Aber ich bin trotzdem, ich finde es zu früh, diesen Deal zu verschreien, weil, wie gesagt, im Moment sehe ich keine mehrheitsfähige Alternative, wo das Ziel der bürgerlichen Armee schnell kriegsbereit zu machen, würde erlauben zu erfüllen. Und darum schließe ich es zumindest nicht aus, dass am Schluss vielleicht jetzt nicht gerade mit diesen Zahlen und so, oder vielleicht im Kleingedruckten noch etwas geändert werden. Ich schließe gleich nicht ganz aus, dass am Schluss in diese Richtung etwas könnte passieren im Parlament. Aber es wird sicher sehr schwer. Da bin ich einverstanden mit Raffaella.
Vielleicht noch zur Präzisierung. Philipp, du hast vorher gesagt, ich habe den Deal als chancenlos bezeichnet. Ich glaube, ich habe gesagt, mutmaßlich nicht mehrheitsfähig. Das ist nicht ganz das Gleiche. Aber noch zur, aber noch zur Erklärung, warum ich zu dem Schluss gekommen bin. Und zwar ist der Widerstand bei FDP und SVP so geschlossen bisher, was man hört, was man liest, was man mitbekommt. Und dann in der Mitte merkt man wieder so die Diskrepanz zwischen dem National- und dem Ständerat, also dass gewichtige Ständeratsvertreter von der Mitte sich dezidiert, nicht einfach ein bisschen, sondern dezidiert dagegen aussprechen. Und das würde schon helfen für eine Mehrheit gegen den Deal. Und dann hat man noch die Grünen, was der Markus vorher gesagt hat, wo ich auch ziemlich sicher bin, dass die Unterstützung nicht wird geschlossen sein. Da gibt es eine grosse Skepsis. Du hast die pazifistische Oder erwähnt, die schon noch ein bisschen anders ausgeprägt ist als in der SP. Und darum glaube ich, es wird schwierig.
Oder in anderen Worten, chancenlos.
Mit anderen Worten, mutmaßlich nicht mehr. Jetzt
ich würde gerne jetzt zum Schluss noch über den zweiten Teil von diesem Deal reden, und zwar über die 5 Milliarden für den Wiederaufbau von der Ukraine. Können Sie mir sagen, wie viel Geld denn die Schweiz jetzt schon parat hat oder gezahlt hat, um der Ukraine zu helfen?
Also, ich kann es nicht auf Franken und Rappen zählen. Das EDA sagt, auf seiner Webseite haben sie das auch aufgeschrieben, dass die Schweiz bis jetzt, das ist, glaube ich, Stand vor etwa 2 Monaten, oder vor rund 2 Monaten, die Schweiz bis jetzt 3 Milliarden ausgegeben für die Folgen von dem Krieg. Aber da ist mitgerechnet das, was wir für die Schutzsuchenden aus der Ukraine in der Schweiz ausgegeben haben. Und das ist der Löwenanteil von diesen 3 Milliarden. Also wirklich in die Ukraine gegangen, das ist ein 6-stelliger Millionenbetrag. Ja, das ist der Stand der Dinge. Und was jetzt eben wegen diesen 5 Milliarden, die jetzt geplant sind, der Bundesrat hat jetzt eben einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass er über 10 Jahre verteilt 5 Milliarden will auf die Seite tun. Also im Schnitt wäre das 0,5 Milliarden pro Jahr. Und mindestens die erste Tranche von dem soll vollständig bei der normalen Entwicklungshilfe kompensiert werden. Es wäre also kein zusätzliches Geld. Und für die nächste Tranche, dann, da suchen wir noch nach Lösungen, heisst es im Kommuniqué vom Bundesrat, wie man denn das irgendwie vielleicht könnte, nicht ganz alles bei der Entwicklungshilfe kompensieren. Etwa so ist im Moment der Stand der Dinge. Das ist aber noch nicht vom Parlament verabschiedet, oder? Das 5 Milliarden Paket wird natürlich riesige Diskussionen auslösen, oder? Dass die Summe, das ist viel Geld. Ja.
Um das noch ein bisschen in internationalen Kontext zu rücken. Von diesen Zahlen, die Markus jetzt genannt hat, gehen 0,8 Milliarden von der Schweiz in die Ukraine. Und wenn man das vergleicht, zum Beispiel in den USA, sind unlängst, ist ja ein grosses Thema gewesen, 67 Milliarden gesprochen worden. Und dann gibt es eine Reihe von europäischen Ländern, die deutlich mehr gegeben haben als die Schweiz. Also die Schweiz ist da überhaupt nicht irgendwie, sie schwingt überhaupt nicht irgendwie oben raus.
Warum ist das so? Sind ein bisschen knauserig?
Es gibt ja einen internationalen, so einen Ukraine-Hilf-Tracker, das ist eine Universität in Deutschland, in Kiel, das Institut für Weltwirtschaft, wo das nachführt, seit Kriegsbeginn, welches Land zahlt wie viel. Und die Schweiz ist in dem Ranking von dem Institut wirklich weit hinten, oder? Da zahlen vergleichsweise arme osteuropäische Staaten wie Rumänien, natürlich sicher auch Polen, Slowakei, die baltischen Staaten zahlen es Vielfaches, und zwar nicht in absolut, ich finde, wir dürfen uns auch nicht mit den USA oder mit Deutschland vergleichen, aber darum finde ich, eine wesentliche, gute Vergleichsgröße ist der Anteil am BIP, oder? Und laut dem Tracker hat die Schweiz bis jetzt etwa 0,1% von ihrem Bruttoinlandprodukt an die Ukraine gezahlt, und also laut dem Tracker, das Land, das am meisten gezahlt hat, ist Estland, 1,8%. Oder das wäre fast 20 Mal mehr als die Schweiz, oder jetzt angemessen an der Wirtschaftskraft, oder auch Finnland zum Beispiel, etwa 10 Mal mehr als die Schweiz. Und der Unterschied, der wesentliche Unterschied ist natürlich, dass diese Staaten alle auch massiv Militärhilfe leistet und die Schweiz ja eben bekanntlich null Militärhilfe. Und sie kann die Militärhilfe, die sie nicht leisten kann, sie mit der reinen humanitären Hilfe kann sie nicht kompensieren. Also sie gibt dann dort nicht entsprechend mehr. Jetzt wird das Ranking kritisiert. Die Bundesbehörden sagen immer, ja, das ist, da vergleicht man Birnen mit Äpfeln und die Zahlen, die da eingesetzt sind, stimmen dann zum Teil nicht. Und dann, wir tun immerhin, andere tun nur ankündigen, wir zahlen es dann wirklich. Und vor allem sagen dann die Stimmen noch, ja, und eben, was wir dann im Inland für die Ukraine-Flüchtlinge zahlen, das ist nicht mitgerechnet. Da muss man sagen, meines Wissens stimmt das, dass Flüchtlingshilfe oder so im Inland nicht gerechnet ist. Aber muss man sagen, ich meine, gerade die osteuropäischen Staaten haben ja diese Ausgaben auch und die haben dann noch unendlich mehr Flüchtlinge als wir. Also egal, ob jetzt die Zahlen ganz genau stimmen oder nicht, das mag man wirklich, das muss man wahrscheinlich auch kritisieren, die genauen Zahlen. Fakt ist aber, dass die Schweiz sicher nicht zu den führenden Staaten gehört in Europa, was Ukraine hilft. Das kann man mit Sicherheit festhalten. Sie ist wahrscheinlich auch nicht Schlusslicht, aber sie gehört sicher nicht irgendwie zu den Top 5, 6, 7, auch wenn sie wahrscheinlich das reichste oder eines der zwei, drei reichsten Länder von Europa ist.
Das ist alles sehr interessant. Was mir jetzt immer noch fehlt, ist der Grund, warum sind wir denn so am Schmürzeln?
Ja, sicher ein bisschen die rigide Finanzpolitik, die durch die Schuldenbremse vorgegeben wird, ist sicher eine von den Gründen.
Ja, und sicher auch eben, die Schuldenbremse, du sagst es, und andererseits sicher auch, weil wir halt im Inland gerade sehr grosse Brücken haben, also Reformen, die wir angehen müssen, eben Stichwort Altersvorsorge, habe ich vorher gesagt, wo sehr viel Geld muss fliessen. Und dass das wie so in der Abwägung dann weniger hoch gewichtet wird, die Hilfe für das Ausland, also für die Ukraine jetzt konkret. Es ist ja auch so, dass die Haltung in der Bevölkerung recht verbreitet ist. Unlängst hat eine Umfrage ergeben, also nach der Abstimmung, dass wenn es darum geht, wo soll man denn sparen, jetzt gerade auch für die 13. AHV-Rente, dass dann am meisten Zustimmung gegeben hat für zum Beispiel die Entwicklungszusammenarbeit. Also dass in dem Bereich Hilfe für andere Länder Bereitschaft auch in der Bevölkerung am grössten ist zum Sparen.
Ich würde schon auch noch sagen, es hängt ein bisschen mit der politischen DNA schon auch zu tun, wahrscheinlich von dem Land, dass wir Schweizerinnen und Schweizer halt und auch unsere Politikerinnen und Politiker schon immer noch stark vom Gedanken geprägt sind, wir sind irgendwo ein Sonderfall, wir sind neutral, uns geht es letztlich nicht so viel an, was auf der Welt passiert. Ich glaube schon auch, dass so das Selbstverständnis auch ein Faktor ist hinter dem, glaube ich. Und dass man halt schon das Gefühl haben, ja, die Ukraine ist am Ende vom Tag eben gleich sehr weit weg. Während dem natürlich irgendwie Polen oder Tschechien das natürlich wirklich viel unmittelbarer sehen, was dort passiert und was das auch für sie kann heissen, oder? Wenn die Ukraine irgendwo zusammenbricht.
Und auch um es mal festzuhalten, jetzt, wenn der Kuhhandel runterfallen würde, dann würde es wahrscheinlich schon Geld geben für die Ukraine, aber man müsste dann irgendwann das einsparen in der Entwicklungszusammenarbeit. Das habe ich so richtig verstanden, oder?
Genau.
Okay. Mhm. Okay. Auf dieser sehr positiven Note würde ich sagen, hören wir langsam auf. Der hat euch ja sehr intensiv wirklich auch mit den landwirtschaftlichen Hintergründen vom Kuhhandel beschäftigt. Wenn ich jetzt nächste Woche wieder Kuh kaufen, was soll ich denn genau schauen?
Ja, also ich glaube, bei einem Kuhhandel, so ein guter, richtiger Bauer macht einen Griff als Uter, oder? Ich weiss jetzt ehrlich gesagt nicht, wo da die politische Parallele zum Ukraine oder zu der Armeefinanzierung liegt. Aber es ist sicher, nein, vielleicht kann man diese Parallele ziehen. Man müsste vielleicht schon auch noch ein bisschen, bevor man auch das Geld spricht, möglicherweise schon auch noch ein bisschen genauer wissen, wofür denn das Geld bei der Armee und vielleicht auch bei der Ukraine wieder aufbauen, in welcher Art und Weise das dann auch ausgegeben werden soll, an einem Tag, bevor man jetzt da einen Blankoscheck ausstellt. Also das wäre jetzt vielleicht die Lehre. Aber wir können ja vielleicht das nächste Mal im Politbüro den Markus Ritter als Chef der Bauernlobby befragen. Der hat sicher auch noch ein paar Tipps zum geschickten Kuhhandel.
Das ist der Punkt. Ich wollte nicht Parallelen wählen. Ich wollte tatsächlich einen Tipp wählen. Wir sind der Podcast für lebensnähe Unterstützung in jeder Lebenslage. Raffaella, weißt du vielleicht noch etwas?
Kann ich den Telefon zum Joker ziehen?
Hey, also wir lernen es. Danke vielmals, dass ihr heute mitgeschwätzt habt. Das war sie, unsere aktuelle Folge vom Politbüro. Ich habe geredet mit der Raffaella Birrer in Zürich und Max Häfliger in Bern. Ich heiße Philipp Loser. Die Folge ist produziert worden von der Media Gabertüller. Euch allen ein schönes Wochenende und eine schöne Auffahrt. Bis bald. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.